Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute freue ich mich ganz besonders auf einen Menschen, den ich nicht nur als außergewöhnlichen Künstler, sondern auch als Freund schätze. Mein heutiger Gast ist einer der prägendsten Musikkabarettisten Deutschlands. Er ist Pianist, Liedermacher, Satiriker, Geschichtenerzähler und ein Mensch, der es wie kaum ein anderer versteht, Humor mit Tiefgang zu verbinden. Seit über 20 Jahren begeistert er sein Publikum auf den großen und kleinen Bühnen des deutschsprachigen Raums. Er hat zahlreiche Preise gewonnen, mit Größen der Szene zusammengearbeitet, mit seiner Band die Pommesgabeln des Teufels für Begeisterung gesorgt und gemeinsam mit Marc-Uwe Kling und Julius Fischer die legendäre Arbeitsgruppe Zukunft gegründet. Doch was mich besonders an ihm fasziniert, ist etwas anderes. Michael Krebs besitzt die seltene Gabe, Menschen zum Lachen zu bringen, ohne sie klein zu machen. Seine Texte sind klug, seine Musik ist großartig, seine Satire ist pointiert und hinter all dem spürt man immer eins: Menschlichkeit. Er schaut mit Humor auf die Widersprüche unserer Zeit, ohne einfache Antworten zu liefern. Er schafft es gleichzeitig, nachdenklich zu machen und Hoffnung zu schenken. Und vielleicht ist genau das die große Kunst. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch über Musik, Humor, Kreativität, Gesellschaft, das Leben auf und hinter der Bühne und natürlich auch über die Frage, warum man manchmal gerade dann am meisten über sich selbst lernt, wenn man gemeinsam lacht. Und klar, Verhandeln, Konflikt und so, das haben wir auch mit dabei. Und deswegen herzlich willkommen im Negotimotion Podcast, lieber Michael Krebs. Es ist mir eine ganz besondere Freude, dass du da bist.
Oh, ich freue mich sehr. Was für eine unfassbare Ansage, was für eine Vorstellung. Ich bin jetzt eigentlich schon an einem Punkt, dass ich denke, lassen wir es so stehen.
Das habe ich schon mal gehört. Ja. Aber nee, so einfach kommst du nicht davon. Ja, also ich freue mich natürlich sehr und ich habe es ja angekündigt, da steckt ganz, ganz viel bei dir dahinter. Aber vielleicht magst du noch so ein paar Dinge ergänzen, die ich vergessen habe, die auch dein Portfolio noch mal so ein bisschen besser beschreiben und vielleicht auch in Verbindung mit deiner Haltung, wie du Musik kreierst und transportierst.
Ich war jetzt wirklich geplättet von deiner Vorrede und ich weiß gar nicht, ob ich da was ergänzen kann. Ich bin ja, mir fällt es ja sehr schwer über so Lobhudeleien über mich selbst.
Aber du weißt, das war von Herzen.
Ich weiß, dass das, ich jedes Wort, das ist ja das, was es so besonders macht.
Na gut, okay.
So geballt auf einen zukommt. Also stell mir andere Fragen.
Okay, ja gut, aber dann die letzte auf jeden Fall, weil die hat ja tatsächlich, beschreib doch so deine Geschichte. Du kommst ja aus einem kleinen Örtchen namens Neukupfer. Mhm. Und ich habe ja von der ersten CD alles von dir durchgehört und da sind ja durchaus einige Entwicklungsschritte drin von Ficken für den Frieden. Über wirklich einen Tiefgang in der, was ja auch ein Tiefgang war, weil das ist ja eigentlich auch eine gute Haltung zum Frieden, aber bis hin zu Hotelpianisten, über eine im Prinzip eine Corona-Zeit-CD und sehr abwechslungsreiches Live-Programm. Und das ist ja eine Haltungsentwicklung. Und da ich finde, dass bei dir das Wort Haltung echt eine Rolle spielt, würde mich schon interessieren, wie du da so deinen Entwicklungsweg gesehen hast und was dich auch dazu gebracht hat, zum Teil wirklich sehr, sehr tiefgehende Themen auch zu bespielen.
Ja, das, also Haltung ist toll, finde ich, weil mir das schon sehr wichtig ist und ich gleichzeitig aber nicht immer auf der Bühne stehen möchte und das alles so explizit aussprechen und sagen, so, das ist meine Haltung, dafür stehe ich, sondern ich finde, eine Haltung muss so spürbar, fühlbar sein unter der, ich sag mal, unter der Oberfläche auch. Das ist was ich mir hoffe. Und also eine Entwicklung hoffe ich natürlich auch über 20 Jahre, die ich das jetzt mache, von auch am Anfang erstmal zu lernen, hey, es geht nicht nur drum, dass das Publikum glücklich ist, was sehr so mit so einem, ich sag mal, vielleicht so eine Dienstleistungshaltung, Hauptsache den Leuten gefällt's. Und wenn es denen gefällt, dann mögen die mich und dann ist ja für alle gut. Das war, glaube ich, sehr das, wo ich herkam. Und mein Bedürfnis war immer, eine Freiheit zu finden auf der Bühne, zu erzählen, was mir wichtig ist. Und ich nenne es mal, zu mir selbst zu stehen am Ende. Das, was ich empfinde, was mich bewegt, was ich lustig finde oder eben auch bedenklich, all das, was mich innerlich und intellektuell beschäftigt, auf die Bühne zu bringen in mit einer gewissen Leichtigkeit, die aber eben nicht oberflächlich ist am Ende. Das ist eine Regisseurin, sagte mal zu mir, als wir gearbeitet haben, weil sie sagte so, ja, und dann ist ja klar, was es ist. Und ich so, was ist es? Wenn man das, ja, das ist ja einer der Gründe, mit Regie zu arbeiten, dass man ja dann mal einen Blick hat von außen. Und dann sagte sie, im Grunde ist das ganze Programm ein Plädoyer gegen Oberflächlichkeit. Das hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich mir das natürlich auch oft erhoffe von dem, was ich da mache, dass es eine Leichtigkeit hat und dass man viel zu lachen hat über den Abend, aber dass es eben, sag ich mal, unter der Oberfläche auch viel zu entdecken gibt.
Die Leichtigkeit wird einem nicht leicht gemacht von dir. Also man erarbeitet die sich auch als Publikum über das Konzert hinweg und dann ist sie immer wieder da und du holst die Leute dann aber wieder runter in die Tiefe, um sie dann wieder in die Leichtigkeit zu schicken. Das sind ja so Wellen, auch wie ich es erlebt habe. Und das macht das Ganze dann auch so spannend in dem Moment. Aber ich finde cool, so hast du es noch nie mir gegenüber gesagt, dass das ja wirklich ein tiefer innerer Prozess ist. Also, dass du wirklich von dir ausgehst und nicht davon ausgehst, was wird vielleicht gerade gebraucht.
Ja, das ist für mich so ein Grundunterschied, sage ich mal. Ich komme ja, was gesagt, ich habe angefangen, Musik zu machen, dann in Tanzbands und ich war Hotelpianist und das sind alles so Jobs, sage ich mal, wo du ja wirklich Dienstleister bist, wo du wirklich, wo jemand kommt und sagt, wir hätten gerne im Hintergrund irgendwie angenehme Klavierklänge oder wir wollen tanzen, wir wollen dies, das, wir haben das und das Bedürfnis, können Sie uns das erfüllen? So wie man eben zu jemand geht und da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Das war so wo ich so dachte, ja, das passt zu meiner Erziehung, irgendwie zu allen Leuten irgendwie nett sein und nicht negativ auffallen und alle sind froh, dann, also so die Wünsche von anderen zu erfüllen. Das war dann schon ein sehr spannender Prozess mit diesem, ich gehe alleine auf die Bühne, ich schreibe meine eigenen Lieder, weil sich dann plötzlich eine andere Frage stellt, nämlich nicht, was wollen die Leute hören, sondern was möchte ich erzählen? Und erst mal das festzulegen und im besten Fall überhaupt nicht zu denken, interessiert das denn jemanden? Ist das denn dann was, worüber Leute lachen? Wird es irgendjemanden freuen? Wenn man es schafft, ist das, glaube ich, die beste Art zu schreiben, erst mal zu sagen, was möchte ich erzählen? Was ist meine sehr subjektive Perspektive? Was ist, weil dadurch auch am ehesten was entsteht, was noch nicht da ist. Weil es ist ja wahnsinnig schwierig. Also ich finde das wahnsinnig schwierig. Man fügt ja, wenn ich ein Lied schreibe, füge ich einem riesigen Kanon an Liedern noch eins hinzu. Wer braucht das? Und das ist ja,
Ja, ist erstmal eine berechtigte Frage.
ist ja, ja, ich finde die sehr, also der muss man sich auch stellen, glaube ich, immer wieder. Und dann kannst du die ja eigentlich nur beantworten über diese sehr subjektive Herangehensweise zu sagen, ja, meine ganz individuelle, subjektive Perspektive empfinden, wie auch immer, ist auf die Art und Weise in diesem Kanon noch nicht drin. Weil ich da noch nicht bin, so in dem Sinne zu dem Thema. Und lustigerweise entstehen daraus dann aber doch oft Dinge, bei denen andere Leute dann sagen, oh, wie schön, das ist genau mein Gefühl, genau so, du sprichst mir aus der Seele. Und das finde ich sehr faszinierend auch, weil es auch für mich ein Moment ist, wo ja meine Einsamkeit, sage ich mal, am Klavier, im Schreibprozess, das ist ja oft ein sehr, sehr einsamer Prozess, wo ich ganz alleine bin, wo ich sage so, wie gesagt, so ja, eigentlich so eine sehr radikale Subjektivität, ich gucke nur auf mich. Und wo ich dann merke, so, oh, wirklich, ich spreche jemand anders aus der Seele, ich bin nicht alleine. Also das ist ja auch für mich ein Moment der Verbindung von etwas, was ich in der Form vielleicht so noch gar nicht geteilt habe mit anderen oder nur mit engen Freunden. Das ist auch für mich immer sehr faszinierend, sehr schön.
Ja, und mich fasziniert das auch gerade, weil ich habe ja im Vorfeld auch überlegt, wie passt du in mein neurobiologisches Feld der Emotionen so ein bisschen rein? Und in meiner Wahrnehmung, wir kennen es jetzt ja schon etliche Jahre, bestimmt 10 Jahre oder
Ja.
länger. In meiner Wahrnehmung bist du ein sehr ausgeglichener Mensch. Also keine Ahnung, wie das in deinem Inneren passiert, aber ich empfinde dich als extrem reflektiert und Musik sorgt ja auch nochmal für Empowerment so ein bisschen. Diese Klarheit, die du jetzt so vermittelst, die du in deinen Liedern ausdrückst, ich sag jetzt mal ohne eine Berechnung, was wollen die anderen hören und sowas, dass das so ankommt, das kann ja nur aus einer tiefen Klarheit und Stimmigkeit kommen. Das ist für mich, also es gibt ja so 4 Motivfelder, ne? Habe ich mehr, möchte ich mich mehr durchsetzen und Einfluss nehmen oder vielleicht. Vielleicht habe ich es lieber harmonisch und auf der anderen Seite habe ich es lieber leicht und inspirierend oder lieber Ordnung und Struktur. Und das sind ja so Ambivalenzachsen, die man dann so reitet, ja, oder die man lebt als Mensch.
Ja.
Und wenn ich nicht ausbalanciert bin, glaube ich, kann ich gar nicht solche Lieder irgendwo auch schreiben.
Also für mich fühlt sich's natürlich oft gar nicht balanciert an. So im Gegenteil, ich habe da oft das Gefühl, ich falle in die ein oder andere Schale oder ins ein oder andere Extrem auch hin und wieder.
Aber würdest du sagen, die Lieder balancieren dich aus, wenn sie dann fertig sind?
Boah.
Dass das so ein, wie so eine Art Gesundheitsprozess ist? Du schreibst das Lied, es ist fertig und der Konflikt ist nicht mehr da.
Ah, nee, der Konflikt verändert sich.
Okay.
Würde ich eher sagen. Ich glaube nicht, dass, also, ist eine große Frage eigentlich. Die, da
ja, Entschuldigung, es geht jetzt ein bisschen tiefer.
Es ist sehr gut, es ist spannend. Aber das kommt natürlich auch drauf an. Also das ist ja, man hat ja immer auch beim Liederschreiben durchaus viele Konflikte. Ne, so du hast da den Song und du hast vielleicht auch das Thema des Liedes, sage ich mal. Aber das ist ja bei weitem nicht alles. Also man hat ja dann auch mal den Konflikt, dass einem kein Reim einfällt und dass man alles, jede Melodie und jeden Rhythmus, der einem da jetzt gerade so aus dem Klavier fließt, für langweilig und schlecht findet. Und also all diese, das sind ja so viele Prozesse des Schälens und Schürfens und Suchens. Und Scheiterns und wieder irgendwie einen Schritt nach links und rechts und vor zurück. Also,
und das ist eigentlich verrückt, wie viel dahinter steckt. Also der Laie weiß das ja oft gar nicht zu schätzen, wie viel Arbeit hinter so einem Lied steckt.
Ja, es ist ja auch tatsächlich, du kennst es ja auch gar nicht so pro Lied. Das sind ja manchmal Leute, die mich fragen, so wie lange brauchst du für ein Lied? Und ich denke so, ja, also es gibt Lieder, da dauerte es von der Idee bis zum Song, würde ich mal sagen, eine Dreiviertelstunde.
Aha.
Und es gibt halt Lieder, über die habe ich, die haben Jahre gebrütet. Und es gibt Songs von mir, da gibt es bestimmt 5, 6 Versionen. Bis dann endlich der Punkt war, wo ich dachte so, jetzt führe ich es überhaupt erstmal auf.
Okay, ja.
Jetzt komme ich dem und das ist teilweise wirklich, also da gibt es einige Songs, da dauerte das viele Jahre.
Wie lange übst du so ein Lied, bis du es aufführst, wirklich auf der Bühne offiziell? Also jetzt, man kann ja auch manchmal Testkonzerte geben, aber so da draußen?
Wenig.
Tatsächlich?
Ja.
Okay.
Ja, ich bin, also so Lieder übe ich live.
Okay, das habe ich mit dem Smiley-Lied, das hattest du damals auch gesagt. Das ist jetzt neu, da gucken wir mal, das kann nächste Woche wieder ganz anders klingen.
Ja, das ist schon, da bin ich, also es hat sich auch verändert. Da bin ich mittlerweile mich da ziemlich locker mit und habe da großen Spaß dran, die Sachen einfach mal dann in die Welt zu werfen, wenn ich eine Vorstellung habe davon. So, ne? Aber es ist mir auch schon passiert, dass ich, jetzt gut, du sagst so Testkonzerte, klar, da passiert es dann auch mal, dass ich einen Text habe, aber es keine Zeit mehr war, eine Musik zu schreiben und dass ich die dann mal improvisiere. Und manchmal bleibt die auch. Also,
ja, und dann ist die Erinnerung an das coole Experimentieren halt eingeflossen.
So ein Song, der, ich habe dieses kleine Salamander-Lied jetzt in der neuen Show.
Ja.
Das war genauso. Ich hatte noch diesen kurzen Text. Dachte, da mache ich einen Song draus. Und das war die erste Musik, die kam, ist geblieben. Keine Ahnung woher.
Ja, und dann soll es auch so sein.
Irgendwie. War einfach da und dann passte das. Und dann feile ich da auch an der Stelle, wenn das dann so nicht mehr rum. Und die war aber auch direkt vor Publikum.
Wahnsinn. Ja, du, und manchmal, da klappt's einfach. Ja, also ich komme auch noch zu der einen CD, wo nicht du das warst, der aus sich selbst daraus geschrieben hat, sondern da hast du Wörter bekommen von wildfremden Leuten. Da kommen wir mal gleich dazu, weil das ja auch nochmal sehr spannend ist. Ich würde nur das Thema Konflikt gerne mal so abschließen, aber noch mal mit so einer Frage reinbringen, die total spannend ist, finde ich, weil man kann das auch sehr gut aufs Business übertragen. Du beobachtest Menschen ja seit sehr vielen Jahren sehr genau. Daraus formst du ja auch dann deine Kunst. Und Humor lebt ja oft von Spannungen und Widersprüchen. Was verraten deiner Ansicht nach Konflikte über uns Menschen?
Naja, also auf jeden Fall, jetzt mal so sehr, das ist ja eine relativ allgemeine Frage, allgemein gesagt, sie erzählen uns viel von unserer Widersprüchlichkeit, die wir, glaube ich, immer in uns tragen. Also es ist ja so ein, Es gibt ja immer in allen möglichen Formen gibt es diese alle möglichen Wunschvorstellungen des Menschen, der so eine Klarheit hat, der so seine Ideale hat, seine Werte, was weiß ich. Das hast du in Hollywood, das hast du in der Coaching-Welt, das hast du in unfassbar vielen Formen, drückt sich das irgendwie aus, der quasi der konfliktfreie Mensch, auch gerade von inneren Konflikten befreite Mensch. Von Widersprüchlichkeiten befreite Mensch, der irgendwie so, das ist so ein Idealbild. Und ich glaube, dass wir uns damit oft keinen Gefallen tun, das als Idealbild zu haben, sage ich mal, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass das Wesen des Menschen voll ist von inneren Konflikten. Ich glaube, das ist einfach ein ganz großer Teil unseres Daseins. Das gehört. Das ist eingebaut, das ist Default-Status bei uns. Das ist serienmäßig mit drin. Jeder von uns hat irgendwie so viel, ich möchte das, ich brauche das, wir haben so viel widersprüchliche Bedürfnisse und das begleitet uns das ganze Leben. Und ich glaube, dass, ja, also dass es viel mehr darum geht, diese Widersprüchlichkeit anzunehmen und sie zu balancieren, aus ihr heraus zu schöpfen auch. Und wenn du vorhin sagtest, Humor, ganz viel von dem, was ich tue, entsteht, also ganz viele Pointen, die ich kreiere, entstehen aus diesen inneren Konflikten, aus was möchte ich und dann ist aber da auch noch, ich möchte ja eigentlich auch noch das Gegenteil. Das sind ja immer die Stellen, wo es oft auch sehr lustig wird.
Essen ist der Sex des Alters. Das ist ja, eigentlich will man ja nur essen,
Ja,
ne?
ja,
Ich rufe ein paar Titel manchmal rein, weil die Leute sollen das dann
ja.
unbedingt mal finden, ja, und sich dann auch anhören. Ja, aber das ist doch eine super Antwort. Also diese inneren Konflikte beobachten oder auch wenn sie ins Außen treten, ja. Ich meine, so entsteht ja auch, wenn man jetzt vom Kabarett absieht, auch Witz, ja, über
Voll.
diese Missverständnisse, die zwar todernst sind für die betroffenen Menschen,
Ja.
aber letztlich sowas von einem Witz irgendwo haben, ja.
Natürlich. Das sind die ganz großen Dinge. Wir wollen ewig leben, wir müssen sterben.
Genau.
Das ist ein Urkonflikt, der irgendwie da ist. Wir hängen total an diesem Leben und wissen unser ganzes Leben hindurch, es ist endlich. Und da unternehmen ja auch irgendwie, also ich glaube, ganz viel von dem, was Menschen tun, ist ja auch geschuldet einer Sehnsucht, etwas zu hinterlassen, etwas zu bedeuten, sage ich mal, sein Leben irgendeine Form von größerer Bedeutung zu geben, irgendetwas Einzigartiges, was Einmaliges, was Besonderes, was irgendwie Bedeutendes. Und in gewisser Weise sind wir dabei so oft zum Scheitern verurteilt, weil der Lauf der Dinge über größere Sicht natürlich einfach so mal so ist, wie es so ist. Ja, vieles von dem, was wir uns wünschen und erhoffen, eben dann ganz anders läuft. In der Praxis, in der Realität, also mit Beziehung, mit Karriere, mit tausend Dingen. Ich meine, ich stelle mir, bevor ich meine Lieder schreibe, stelle ich mir auch immer vor, dass der Song fantastisch wird und dass es ganz große Hits sind. Und nie ist es ein fantastischer, ganz großer Hit, jedenfalls
Naja,
im, ja, also je
vielleicht im
nachdem.
kommerziellen Sinne. Also ist die Frage,
Genau,
auf
nicht
welcher
im
Ebene
kommerziellen
willst du es
Sinn.
sehen,
So,
ne?
also das
Ja. Wobei ich sagen muss, die Arbeitsgruppe Zukunft, diese Dreiergruppe, das waren ja durchaus auch, also du warst ja auch im Fernsehen, im Kinofilm, im
Ja.
Kängurufilm und so. Ja, trotzdem. Das ist ja, also ich
Man.
meine, definiere Hit, aber
Ja, genau. Also,
geschenkt,
das
ja?
ist ja, und dann bist du da bist du ja dann auch schon wieder in diesen, wieder so ein, ja, man hängt immer irgendwie in allen möglichen Zwischenempfindungen und Widersprüchen. Auch da.
Das
So,
stimmt,
es
ja.
gibt den Tag, wo ich denke, Alter, war das gut und es ist so rund geworden und es ist die Leute, die mir wichtig sind, die feiern den Song und es gibt den Tagen, da gucke ich auf meine Spotify-Abrechnung und denke, warum habe ich das gemacht?
Ich glaube, das ist allgemein die Abrechnung von Streamingdiensten nicht hilfreich. Deswegen
Ja,
sollen auch alle
stimmt.
auf die Live-Konzerte gehen. Aber da, wo du deine Emotionen vermischt hast mit noch mehr Kreativität, als du sie vielleicht sonst anwendest, das ist jetzt mal so eine Hypothese, das war, als du dich in Corona-Zeiten erstmals zum Instagram Influencer aufgestellt hast, dir ein Mikro an dein Klavier, an deinen Flügel gesetzt hast und gesagt hast, ich spiele jetzt mal einmal die Woche für eine gewisse Zeit live und mach den digitalen Hut auf und bist auf eine krasse Idee gekommen, nämlich zu sagen, Leute, ich kann gerade nicht Auftritte machen. Wer eine Spende geben möchte, darf ein Wort dazu schreiben. Und wenn ich genug Wörter zusammen habe, dann komponiere ich eine CD. Also pro 3 Wörter, glaube ich, war es ein Lied. Und da ist in meiner Welt die krasseste CD von dir rübergekommen. Und die heißt Hat mir gefallen. Was ja schon wieder absurd ist, wenn man es auf die Zeit bezieht. Ja,
Voll,
es ist
voll.
Wahnsinn. Und ich war ja damals sehr dreist. Ja. Und ich habe auch was gespendet und ich habe als ein Wort meinen Namen in den
Ja.
Betreff geschrieben. Und wer jetzt die Track Nummer 9, die Bappenwindel anhört, der wird hören, dass der Christian Wermke da mit dabei war. Aber aus Wuppertal. Ich weiß nicht, wie du drauf gekommen bist mit Wuppertal, aber irgendwie muss ja.
Ein bisschen künstlerische
Ist
Freiheit.
voll okay, aber das fand ich erstmal schon stark. Und dann habe ich mir die CD angehört. Und es war ein Lied, das habe ich das erste Mal gehört und ich habe tatsächlich geweint. Mir sind die Tränen gekommen und es hat mich fertig gemacht. Und es war deine erste Single-Auskopplung. Weißt du noch, was das war? Du hattest tatsächlich ein Lied einzeln für sich veröffentlicht daraus. Ist schon wieder länger her.
Ja, Max und Meyer war das.
Genau, richtig. Und das war für mich, das ist für mich nach wie vor deine krasseste Nummer. Da läuft es mir kalten Buckel runter. Und ich habe ja auch ein Podcast-Interview mit dem Frank Mercier, der ehemalige Vorstand der Deutschen Depressionsliga e.V., geführt. In die Richtung geht's ja. Ne? Es geht in Richtung Partnerschaft, Partnerschaftskonflikte, dann Richtung Aluhut, aber eben auch neben den Tätern, die da aktiv was tun, auch die Rolle der verlassenen Persönlichkeit, die dann irgendwo in ein Loch fällt. Und das interessiert mich schon sehr, weil wir reden im Podcast auch immer über Emotionen. Wenn jemand ein Lied anhört, dann würde ich mich freuen, neben all den Hits, die du hast, und den Abtempo-Nummern und den kritisch lustigen Dingern, mal dieses Lied anzuhören, Max und Maya. Und mich würde da sehr die Story dahinter interessieren. Das hat mich schon immer interessiert. Wir haben nie drüber gesprochen. Und das ist so eine starke Nummer.
Naja, also die Story war natürlich erstmal, ich habe Wörter gekriegt. Also,
Okay.
ja, also das ist ja, du kriegst diese Wörter, die kommen nicht von mir. Normalerweise, wie ich vorher schon sagte, ich gucke, was resoniert in mir, worüber habe ich das Gefühl, ah, das beschäftigt mich so sehr, dazu möchte ich etwas schreiben, das möchte ich irgendwie verarbeiten. Und jetzt kriegst du diese Wörter, die kommen von woanders. Das sind Wörter, und ich fand es da schon spannend, dass man, finde ich, vielen dieser Wörter angemerkt hat, die waren jetzt nicht irgendwie random, sondern das war für die Leute durchaus die haben sich was überlegt. Das war so spürbar. Und eins dieser Wörter für den Song war Verschwörungstheorien. Und das war ja klar, da in der Corona-Zeit war es so eine, ja, wo das auch einfach immer größer wurde damals. Und ich ja dann diese Wörter mir anschaue und gucke, wie resoniert das mit mir? Was fällt mir dazu ein? Was ist so mein, wo komme ich da hin? Und bei Verschwörungstheorien war einer meiner Gedanken, der Schaden, der entsteht, aber eben, ich wollte das nicht erzählen, gesellschaftlich, sondern ich wollte das erzählen in so einer intimen Situation, in so einer Partnerschaft, Freundschaft. Also das ist jetzt, es ist dann eine Partnerschaft in dem Lied. Und eben der Schaden, der entsteht und der sich auch in den Leuten weitererzählt, weitergetragen wird, die mit der eigentlichen Verschwörungstheorie gar nichts zu tun haben.
Ja.
Also das ist ja, für sie ist es ja so, dass das von außen auf sie zukommt, in Form von, weil ihr Freund anfängt, alles Mögliche zu vermuten und zu denken und zu merken, dass da fremde Mächte am Werk sind und alles manipulieren. Aber am Ende ist der Schaden in ihr entstanden. Und sie fühlt sich in der Welt nicht mehr, findet sich nicht mehr zurecht, obwohl sie ja selbst nie an all das geglaubt hat. Und das war so ein Grundmotiv, das ich da im Kopf hatte, zu erzählen, wie trägt sich das weiter und wie viel geht dadurch kaputt auch oder kann dadurch kaputt gehen außerhalb dieser Bubble.
Und das hat eine Tiefe aus einer Verwunderung der weiblichen Person, die da zurückgelassen wurde, hin in eine gewisse Tragik bis hin eben zum Tiefpunkt geführt. Und das war so stark erzählt. Und ich habe ja diesen Spruch, Musik heilt, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist zwar ein sehr dichter Song, der es nicht glücklich macht im ersten Moment, ja, aber der gewisse Sehnsüchte anträgert. Auch dieses, wie schön, wenn Beziehungen halten. Also auch diese gegenteilige Perspektive, ja, so kann es kommen und was kann man tun, um das vielleicht irgendwie zu verhindern, das mich sehr fasziniert hat und auch nach wie vor, dass man das mit fremden Wörtern macht und dann dennoch so eine Dichte hinbekommt. Und das ist jetzt kein Lobhudelei, sondern ich finde es einfach so super spannend, dass sowas möglich ist und woher du das halt einfach nimmst. Also
Ging mir ja auch so. Also ich war ja auch überrascht, so
glaube ich dir dann in dem Moment
was
dann,
da
ne?
entstanden ist
Ja.
über diese Lieder, weil ich, naja, weil ich eben gezwungen war, mich mit auch mit Wörtern, Themen auseinanderzusetzen, wo ich vielleicht sonst gesagt hätte, ach, nee, ich weiche da jetzt einfach mal aus. Da will ich nicht jetzt ran und aber dann hast du das da vor dir stehen. Es gab noch dieses ganz tolle Wort, auch Single-Auffangstation.
Ja, oh Gott, ja, das war auch in dem Lied
Das
mit drin, ja.
war auch in dem
Ja.
Lied mit drin und so natürlich irgendwie auch, dadurch kam wahrscheinlich auch dieses, na, irgendwie Beziehung, Single-Auffangstation, da hast du dann auch schon noch mal eine andere, warum Auffangstation, was ist, da ist eine Hilflosigkeit, eine Verletzung, eine Fragilität auch in dem Wort, auch, es ist auch ein sehr lustiges Wort, aber, und Fesselballon war auch ein Wort, das, also da, dann interagiert das, es macht so Assoziationsräume und eben auch Gefühlsräume auf.
Und es erzählt auch Bilder.
Und dann entstehen Bilder und dann, ja, dann habe ich ja auch eben auch oft lange auf diese Wörter geguckt und die so in mir wirken lassen, bis da so ein Bild entstanden ist, wo ich das Gefühl habe, das kann ich zu meinem machen. Das ist dann etwas so, wo das Fremde quasi, das von außen kommt, die Impulse, die Wörter, so kann ich sie zu etwas machen, was dann meins ist, was wieder diese Subjektivität hat und was wieder so mein Inneres irgendwie widerspiegelt. Und bei dem Lied, also ich finde, dass das Lied, das weiß ich auch noch, dass ich das wollte, dass das eine sehr große Zärtlichkeit hat. Und eine große, dass da in dieser Musik eine starke Verletzlichkeit spürbar ist. Eben dieses, wie fragil das alles ist. Diese vermeintlich sicheren, das ist ja auch hier in der Beziehung auch quasi dann wieder ein Spiegel für die Gesellschaft, wo man so sagt, ey, ich glaube, es geht los, Max und Maya sind schon lang oder waren schon lang zusammen. Es hat in der Schule angefangen. Also eine Beziehung, die da schon ganz lange ist, die über viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte, denen so eine sichere Basis war und auch eine völlige Selbstverständlichkeit. Und gerade das erodiert, weil das eben alles gar nicht so stabil ist, wie wir das oft empfinden. Und deshalb wollte ich da dieses sehr zärtlich fragile auch in der Musik haben.
Ja, ich mach mal diesen Sprung zum Thema Resilienz auch. Du hast ja auch gerade angesprochen. Ich erlebe das in meiner Tätigkeit als Emotionscoach, dass die Menschen, ich verallgemeine jetzt mal so ein bisschen, immer weniger sich selbst spüren. Und das merke ich in diesem Lied, dass da einfach sehr, sehr viel auch zumindest mal die Möglichkeit nutzt, auch in dich reinzufühlen, in dich reinzuspüren. Und das ist zumindest jetzt im Business-Bereich bei mir ganz häufig der Fall, dass ich sage, spür mal in dich rein und die gucken mich an und sagen, was? Weil sie es einfach nicht können. Das ist so für mich im Moment einer der größten Makel an der Gesellschaft, ja, dass wir da wenig machen, sehr verkopft, sehr stark auch in Zukunftsängsten gefangen sind. Und in Lehrgängen frage ich immer, wie genau triggert euch das Wort bedingungslose Selbstakzeptanz? Und dann sehe ich sofort Leute, die entweder verschämt grinsen oder nach unten schauen oder genervt blicken, ja? Weil das sowas ist, das muss man können und das muss man lernen und das ist super schwierig. Was mich interessiert, wenn du auf unsere Gesellschaft so schaust, jetzt deinerseits, welche Emotion scheint denn derzeit da besonders dominant zu sein für dich?
Also, ich habe, ich sag mal, Zuversicht ist gerade nicht das, das ist leichter im Moment gerade damit zu antworten als erstes. Das Gefühl habe, Zuversicht ist nicht das, was mir am häufigsten begegnet im Moment.
Ja.
Also, ich empfinde es dynamischer als noch vor 2 Jahren, so in meinem Umfeld. Da habe ich das, da hatte ich eher ein Gefühl von, boah, es ist düster für bei vielen Menschen, nicht bei allen, aber viele sind so gerade schon sehr pessimistisch. Und jetzt im Moment empfinde ich, dass es so ein, dass das auch mehr dazu führt, diese, ich sag mal, auch die Frage, das ist greifbar gerade, dass wir nicht wissen, wie geht's denn weiter? Finde ich. Also, das ist ja ein ähnliches, was ich gerade ansprach. Man hat jahrzehntelang im Grunde so ein Gefühl von, ja, wir leben in einem relativ stabilen System, wir leben in einem ziemlich stabilen Staat und können da mal so machen, so unser Ding, unser Leben gestalten.
So kann man es eigentlich ausdrücken,
Und
ja.
jetzt plötzlich ist da ja auch genau so ein Gefühl, wie ich es gerade in dem Song beschrieben habe, so, oh, ist das überhaupt alles so stabil? Ist das überhaupt so zuverlässig? Was passiert denn, wenn die Preise so weiter steigen? Was passiert, wenn wir plötzlich eine AfD-Regierung in den Ländern haben? Wie geht das dann noch weiter? Was heißt das? Welche Mehrheiten kommen da auf uns zu? Also man muss ja nicht weit gucken in Nachbarländern in Amerika, wo Gesetze und letztlich ja auch umgesetzt werden, die ich so nicht für, ja, vielleicht auch blauäugig, aber ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte sowas, so die Art und Weise, wie ICE da vorgeht und was da, also als ein Beispiel, hätte ich nicht gedacht, dass das mal so, ja, einfach so geht, dass man so massenhaft Gesetze bricht, auch die es ja immer noch gibt und damit aber irgendwie durchkommt die ganze Zeit. Gerade ich habe das Gefühl, es gibt vieles, wo so in meiner Wahrnehmung und in der Wahrnehmung von vielen Leuten, mit denen ich spreche, die Verhältnisse ins Rutschen kommen. Sei das eben sowas wie, was ist etwas wert? Was kostet etwas? So, ist ein belegtes Brötchen wirklich 9,50 € wert, am Bahnhof? Ist das, also ich glaube, das ist ja ein, es ist banal einerseits, aber andererseits prägt es natürlich unser Leben und es prägt ganz viele Entscheidungen. Und wenn ich mit meinen Kindern ins Freibad gehe und eine Portion Pommes kostet irgendwie 8 €, dann hat das für viele Menschen einfach wirklich krasse Konsequenzen, sage ich mal. Das ist ein sehr deutlich so ein Gefühl von, boah, da stimmen die Verhältnisse nicht, da wackelt was, da gibt's zig Beispiele, politisch, steuerlich, finanziell. Wer hat in den letzten 5 Jahren mehr als zuvor verdient? Wer hat, also jetzt haben wir den ersten Billionär. Braucht es das? So, das sind natürlich alles so Fragen, wo ich das Gefühl habe, dass das gerade vielen Menschen zu schaffen macht, zumindest in meinem Umfeld. Und deshalb kann ich das gar nicht mit einer Emotion. Es ist, vielleicht kann man das unter Verunsicherung irgendwie subsumieren.
Das hätte ich tatsächlich jetzt auch so
Nee.
zusammengefasst. Das ist noch nicht mal eine richtige Angst, das ist mehr wirklich so eine Unklarheit oder
Ja,
Verunsicherung.
es ist ein, also da so ein Gefühl von, boah, der Grund, auf dem ich stehe, ist nicht mehr stabil. So, und das kann zu allem Möglichen führen, ne, glaube ich. Also wie geht man dann damit um? Man kann das ignorieren, man kann Angst haben, man kann sich irgendwo anschließen, was weiß ich. Es gibt ja dann 100.000 Ideen, damit umzugehen, aber das ist ein, glaube ich, ein ganz schwieriges Gefühl, weil. Also wie kann man das adressieren? So, wie kann man so ein Gefühl geben von Stabilität, Zuverlässigkeit, wenn eben ja auch so vieles wie gerade einfach so ist, wie es ist? Und du ja auch nicht unbedingt, du hast ja keinen Einfluss auf ganz vieles.
Das ist
Wenn
so.
wir über
Also ich spreche
KI,
immer vom Einfluss auf das System, in dem man
ja.
ist. Da hast du definitiv einen Einfluss drauf. Und da versuche ich die Energie gut
Ja.
reinzustecken, ne? Und oh Gott, du hast erst KI
Ja,
gesagt.
natürlich. Aber das ist, also das passt ja auch
Ja,
dazu, wo auch,
na klar.
also vor 4 Jahren hat man mir noch gesagt, oder vor 3 Jahren hat man mir gesagt, naja, Kreativität, ihr seid sicher, ihr werdet als Letzte ersetzt. Und mittlerweile ist genau Kreativität etwas, wo ich natürlich auch denke, okay, also wie viele Songs schreibe ich denn noch und wie geht das weiter?
Da müssten wir eine eigene Podcast-Folge
Also
vermutlich zu machen.
nur um dieses, es sind halt
Ja.
gerade, glaube ich, so dieses, diese, was man sagte, so diese Instabilität, die da vielleicht, die ich empfinde und viele in meinem Umfeld, die ist halt nicht in einem Feld, sondern die kommt plötzlich auf vielen Feldern. Und das macht es, glaube ich, gerade so knifflig, dem zu begegnen. Und ja, insofern ja, vielleicht Unsicherheit. Lange Antwort auf eine
Ja, aber eine
konkrete
gute.
Frage.
Das ist die Ballung. Und ich kriege auch wieder die Kurve, obwohl ich kein Kabarettist bin. Aber da, wo du sagst, die Preise steigen, heißt dein Programm ja dein aktuelles Optimismus jetzt stark reduziert.
Ja.
Das habe ich ihm gut gemacht, oder?
Mega, weil du,
Ich bin
weil du.
eigentlich gar nicht so witzig.
Ja, aber ich, also ich mag ja diese Doppeldeutigkeit an dem Titel sehr, dass
Ich
man.
musste den auch zweimal lesen. Als ich es das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, wie meint dann das jetzt? Ja.
Ich habe das tatsächlich,
Ist schon hart.
das ist tatsächlich, entstanden, wenn ich so eine Bahnwerbung gesehen habe, wo die irgendwelche Bahntickets jetzt stark reduziert. Und ich so dachte in dem Moment, dachte, ja, das wäre eigentlich ganz witzig, da was anderes einzusetzen. Was weiß ich. Und kam dann eben auf Optimismus, weil das auch so ein Tag war, wo ich gerade wieder irgendwie 5 Nachrichten gelesen habe, wo ich dachte so, Und dachte, ja, Optimismus, wir brauchen es dringend, es muss billiger werden, es muss überall angeboten werden, Optimismus, jetzt zum Sonderpreis.
Dass man auch
Ja,
zugreift,
ja.
ja, das
Und
ist so wichtig.
eben gleichzeitig so mein eigener Optimismus, der irgendwie gerade stark reduziert ist. Und ich mochte diese Doppelbedeutung, die da so drin steckt, sehr.
Und die ist köstlich, ja. Und das ist, leitet auch so ein bisschen an, weil das ist ja auch eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Du kennst mich ja, ich arbeite eher mit Charme. Ich bin einfach nicht witzig. Wenn ich Witze erzähle, ist es meistens so, das ist zwar ein guter Witz, aber die Leute lachen nicht. Und Entschuldigung,
Bei
du
mir
hast
ist
gerade getrunken.
andersrum.
Ja, so, super. Deswegen auch meine Frage, obwohl, wenn du sagst, bei dir ist andersrum, weiß ich gar nicht, ob du mir die beantworten kannst, aber was kann ein guter Witz, was kein Sachargument leisten kann?
Naja, ich glaube erstmal emotional entspannen.
Entspann, okay.
Also auf eine Pointe. Wenn du das jetzt mal so technisch betrachtest, ist eine Pointe immer auch eine Auflösung von Spannung. Und ich glaube, dass das auch über den Witz hinaus etwas ist, was ja oft, dass wenn du sagst, so das Lachen hat befreit, das Lachen tut gut,
Sagt ja auch, Lachen ist die beste
Lachen ist die
Medizin, gibt
beste
es ja dieses
Medizin, was auch
Redewendung.
immer. Es ist, es kann, es ist ein Witz löst ja jetzt keinen Konflikt oder sowas. Aber manchmal, glaube ich, erlaubt uns Humor entspannter auf diese Konflikte zuzugehen und mit ihnen umzugehen.
Also quasi das Humor baut Brücken.
Ja, glaube ich schon. Und es erlaubt uns vielleicht, ja, ich weiß nicht, wenn man mal gemeinsam miteinander über manche Dinge gelacht hat, kann man sie auch besser, sie verlieren so ein bisschen ihren Schrecken teilweise. Oder für einen Moment und dann findet man vielleicht andere Wege, damit umzugehen. Also das kommt ja auch drauf an. Es ist ja, in Deutschland sagen ja viele Leute, ist es ja für viele Menschen ja auch so ein Widerspruch, dass Dinge ernst nehmen und über Dinge, Witze machen. Wo ich immer denke, also es lohnt sich eigentlich nicht, Witze zu machen über Dinge, die ich nicht ernst nehme. Also je ernster etwas ist, desto wichtiger werden die Witze und wird der
Ja, oder
Humor.
desto noch ernster werden die Leute. Ich erinnere nur an Armin Laschet damals, der ja letztlich sein jetzt unabhängig von der Person, ja, sein politisches Amt oder seine Karriere zumindest eine ganz dicke Delle bekam, weil er einfach nur gelacht hat im Hintergrund bei der Flutkatastrophe. Ja, und vielleicht war das einfach in der Anspannung der Situation gerade halt irgendeine Komik, die geholfen hat, Dinge besser zu verarbeiten. Aber man sieht ihn nur lachen im Hintergrund
Ja.
und die Gesellschaft sagt, Da darf man nicht lachen, egal was kommt. Ja. Und selbst in der schlimmsten Situation ist so ein Lachen vielleicht einfach mal nochmal so eine Leiter, die einem erlaubt, nochmal ein bisschen mehr frische Luft zu schnappen da oben irgendwie,
Ja,
ne?
naja.
Und sich nicht so runterziehen.
Und dann ist Lachen aber natürlich klar. Lachen kann auch schnell verletzen. Es ist ja so dieser, wenn man immer diese Frage, die wir alle kennen, lachen die über mich? Oder also gemeinsam lachen ist schön. Wenn Leute über dich lachen, ist es oft sehr schmerzhaft. All diese, das war ja da, denke ich, die Situation, ne, dass man eben genauso
Vermutlich,
dieses
ja.
er lacht über das Leid von anderen Menschen. Ob das jetzt so war oder nicht, aber natürlich wurde es so dargestellt. Und das ist ja also deshalb, ich glaube, Humor kann uns versöhnen mit uns selbst und mit dem, womit wir so umgehen müssen. Und es kann uns verbinden, er kann uns verbinden mit anderen und er kann uns trösten.
Das ist dann der zarte Humor, ne?
Oh ja, der kann auch derb sein mal, aber
Kann man derbe
auch
sein?
derber Humor kann trösten.
Ja,
Also das ist, er kann uns verbinden, er kann uns einander näher bringen und aber natürlich hat Humor auch die Kraft, Menschen zu verletzen. Auch das ist ein so wie so vieles. Das ist dann am Ende oft ein Abwägen. Und auch das, und da sind wir wieder bei den Mehrdeutigkeiten, und bei den, das geht ja durchaus gleichzeitig. Also Humor kann Menschen verletzen und gleichzeitig andere zusammenbringen. Das kann der gleiche Witz.
Ja, absolut.
Und
Ja, je nachdem, welche Perspektive du
je
halt
nachdem, an
einnimmst,
welcher
ne?
Stelle du da
Ja.
gerade stehst in dieser Konstellation. Und deshalb ist das auch, glaube ich, also ich find's, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das haben, die Möglichkeit zu lachen und gemeinsam zu lachen und die Komik in Dingen zu sehen. Es gibt einen wahnsinnig guten Satz in einem Buch von John Forhaus über Humor, der schreibt, Komik ist Wahrheit und Schmerz.
Wow.
Und der im Grunde sagt, in jedem Witz, in jedem Gag, in jedem Humor entsteht immer aus Wahrheit und Schmerz. Und wenn eine Sache wenn das nicht zu finden ist, dann wird da auch kein Humor sein. So. Natürlich Wortspiele, da ist das was anderes, aber und es ist, da steckt, also ich mag das wahnsinnig gern. Und er eben auch sagt, wenn Sie irgendwie einen Gag suchen zu irgendeiner Situation, suchen Sie die Wahrheit und den Schmerz. Und das finde ich einen ganz tollen. Also wahnsinnig hilfreich, jetzt einfach auch als Handwerkszeug, aber ich mag diesen Gedanken einfach auch so, weil man ja oft denkt so, was ist denn daran witzig? Und oder was soll daran witzig sein? Und
Gerade bei Situationskomik, ne,
naja,
zum Beispiel.
und wenn du Wahrheit und Schmerz, also wenn du, und man sucht eben nicht nach dem, wo ist es lustig, sondern man sucht nach welche tiefere Wahrheit und welcher Schmerz steckt da drin. Und meistens enthüllt sich dann auch im Nachhinein, wo es lustig ist. Und das ist sehr, das mag ich total gerne. Und das ist vielleicht nochmal eine zweite Antwort auf die Frage, was kann Humor? So. Deshalb habe ich, glaube ich, das Wort versöhnen gesagt, weil eben immer auch der Schmerz irgendwo mit drin steckt und da ja auch ein Trost, eine Versöhnung oft sehr, sehr wichtig ist für uns. Dann wieder in
Das
unser
ist gerade, macht mich gerade voll nachdenklich. Ich finde das total
inneres Leben. Es ist ganz
großartig.
spannend, sich
Ja,
auch mit dem
ja.
Gedanken mal irgendwie Komödien anzugucken oder selbst Witze sich anzugucken, die so ein bisschen
Ja,
so.
einer steht meistens dumm da oder hat irgendeinen Schaden. Also mir sind gerade ganz viele Filme im Kopf abgegangen, als du das erzählt hast. Und da ist echt ganz viel dran. Und ich glaube aber auch, gerade diese Differenzierung kann halt auch echt gut helfen, den Alltag zu meistern, indem man einfach auch mal bewusst schaut, wo setze ich das ein, immer mit dem im Hinterkopf zu haben, ist gerade jemand da, den ich damit verletzen kann. Weil wenn nicht, ist es ein Knaller. Wenn doch, kann es richtig übel ausgehen.
Ja, und das kannst du, aber sorry, weil das erstmal so richtig klingt und bestimmt auch richtig ist, gleichzeitig weißt du es aber nie.
Ja, das stimmt. Deswegen sollte man auch eher Witze erzählen. Danke, dass du es erwähnst, anstatt dass man schweigt, weil man die Sorge hat, dass es jemand falsch verstehen könnte. Weil dann hören wir auf mit Kabarett und mit Comedy und mit Witzen und sonst was. Und deswegen ist es auch so wichtig, eben Vergebungsbereitschaft als Charakterstärke vielleicht in sich zu tragen, weil wenn man Witze erzählt und man hört es mal auf dem falschen Ohr, ist ja immer die Frage, mit welcher Intention wird das gemacht.
Also es ist auf jeden Fall auch da, gibt es nicht so diese einfachen, eindimensionalen Antworten.
Nee.
Es gibt nicht das, so ist es richtig, so ist es falsch. Du wirst es hat so viele Zwischentöne und Aspekte, die unvorhersehbar sind. Und deshalb ist es eben, also dieses, es gibt immer das Risiko, dass alles, was du da sagst, tust, jeden Scherz, den du machst, das kann immer schiefgehen.
Ja, und bevor ich dich die letzte Frage frage, weil ich stelle mir vor, wir haben eine Stunde vorbei
Wahnsinn.
und eigentlich könnte ich jetzt noch viel länger, aber ich muss ja auch ein bisschen darauf gucken.
Ja.
Aber ich werde dich jetzt gleich noch fragen, was du dir gewünscht hättest, was ich dich noch gefragt hätte. Aber davor sage ich, ihr lieben Menschen, ihr könnt jetzt überprüfen, ob das stimmt, was wir hier so alles erzählt haben, indem ihr auf michaelkrebs.de geht und am besten ist immer CDs kaufen, aber wer jetzt sagt, ich bezahle schon für einen Streamingdienst, dem sei auch erlaubt, mal nach Michael Krebs zu suchen. Bitte verwechselt ihn nicht mit Markus Krebs, weil da
Wahrheit
sinkt
und
das Lied.
Schmerz.
Ja, Wahrheit und
Da
Schmerz.
ist es.
Wie geil ist das denn? Also, Michael Krebs, und hört euch mal die Alben an, weil dann werdet ihr selbst merken, über was wir da heute gesprochen haben, nämlich über Leichtigkeit und über Tiefe und über eben auch über Schmerz und über Wahrheit. Lieber Michael, ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir und gleichzeitig würde mich natürlich echt interessieren, was du dir noch gewünscht hättest, was ich dich hätte fragen können.
Ich könnte jetzt einfach noch die Empfehlung nachreichen, die du jetzt gerade schon gegeben hast, weil ich jetzt ja gerade einen neuen Song veröffentlicht habe, den ich sehr liebe. Hört euch den an. Auch
Nach
da
unten
nach
treten
unten
heißt er,
treten.
stimmt's? Ja.
Ist, sage ich mal, vom Sound sehr untypisch für mich, aber auch da ist sehr viel Wahrheit und Schmerz drin. Ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Lied, um die These mal zu überprüfen, ob der Humor da steckt, wo Wahrheit und Schmerz drin ist.
Sehr gut. Und unbedingt den Refrain mitsingen. Wenn ich es im Auto höre in meiner Playlist, singe ich den Refrain immer mit. Das macht es dann schon wieder etwas leichter, das Lied, wenn man den Refrain schön laut
Ja, die einen sagen so, die anderen
mitsingt.
so. Es ist ein, wie sagte neulich mal jemand, da sagte, das sei wirklich richtig Mist, weil man hätte immer Lust mitzusingen, aber es ist absolut unmöglich. Also,
Naja, wie man es halt nimmt. Aber Michael, also es war mir ein super großes Fest. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass du mir deine Zeit geschenkt hast für das
ja,
Interview, weil
mega
das halte ich
gern.
nicht für selbstverständlich.
War sehr spannend.
Und ich freue mich auf unser nächstes Treffen und ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das ist ein Benefizkonzert, da verdiene ich überhaupt nichts. Aber die Fruchthalle Kaiserslautern hat Michael Krebs nächstes Jahr 2027 zu Gast, einfach mal googeln. Da wird er dann auch live seine Kunst zeigen und uns beglücken und nachdenklich machen. Und bis zu dem Tag findet ihr natürlich auch alle Tourtermine auf seiner Homepage. Deswegen nochmal danke für deine Feinsinnigkeit, für deinen Humor, für deine Art und dass du dich bis auf die Haare auf dem Kopf und das Altern die letzten 10 Jahre nicht verändert hast für mich. Du bist immer noch großartig. Und jetzt drücke ich aber dann auch auf Stopp. Und euch allen danke fürs Zuhören. Danke, Michael.
Chris, vielen Dank dir. Es war mir eine Ehre, ein Vergnügen.